Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die rote Baseballkappe war sein Markenzeichen. Sie verdeckte die Brandwunden, die sich Niki Lauda bei einem Unfall auf dem Nürburgring zugezogen hatte. 1976 war das. Gestern ist Niki Lauda gestorben, der nicht nur Rennfahrer war, sondern eben auch Geschäftsmann. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf den Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp, der vor einem groß angelegten Umbau steht. Und wir werfen einen Blick auf den Daimler-Chef Dieter Zetsche, der heute seinen letzten Arbeitstag als Chef bei Daimler hat. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Frau Wehrle, gestern zum Wochenstart ging der deutsche Aktienindex ja ordentlich auf Talfahrt, nachdem im Bereich Telekommunikation der Streit zwischen den USA und dem chinesischen Netzausrüster Huawei eskalierte. Setzt sich die Talfahrt heute fort?
Nein, heute sehen wir eine Gegenbewegung. Der DAX fast 1% im Plus. Er steht jetzt bei 12.153 Punkten. Wobei, an Gesprächsstoff, da mangelt es nicht. Da ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Lage zwischen dem Iran und den USA spitzt sich zu. Hier in Europa die Regierungskrise in Österreich. Die Europawahlen stehen vor der Tür. Da wird ja erwartet, dass europakritische Parteien deutlich Zulauf bekommen, was die Handlungsfähigkeit Europas, also das mit der einen Stimme sprechen, nicht gerade einfacher machen wird. Einen Punkt möchte ich herausgreifen und das mit Blick auf Huawei. Es geht um die Strategie der Amerikaner, die Macht und den Einfluss weltweit auszubauen. Jörg Krämer ist zu Gast, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, der amerikanische Präsident nutzt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, Druck auf seine Gegner auszuüben. Zölle zu erheben ist das eine, da sind in der Regel ganze Branchen betroffen. Wie wir am Beispiel Huawei sehen, knöpft er sich aber auch ganz gezielt einzelne Unternehmen vor.
Ja, das eine sind Zölle, das andere sind Sanktionen, häufig auch gegen einzelne Unternehmen. Und Huawei ist ein Telekommunikationsausstatter. Es geht ja nicht nur um Mobiltelefone, sondern auch um komplette Handynetze. Und Trump nimmt China eben zunehmend auch als militärische Konkurrenz wahr. Und da möchte er natürlich nicht, dass die Chinesen in seinem Land ein Mobilfunknetz betreiben. Er möchte das auch nicht in Europa bei den Verbündeten, mit denen er über die NATO immer noch verbunden ist. Und da greift er also gezielt Huawei an, sorgt dafür, dass sie nicht mehr kommen an ihre Chips, an Computerprogramme. Und damit, das zeigt eben, dass es nicht nur um wirtschaftliche Dinge geht, sondern es geht bei dem ganzen Konflikt auch ja darum, dass die Amerikaner den politischen, wirtschaftlichen und letztlich auch militärischen Aufstieg Chinas zumindest verzögern wollen.
Warum sind Trumps Maßnahmen so wirkungsvoll?
Ja, also da gibt es zwei Ursachen. Zum einen ist natürlich Amerika immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Und ein Unternehmen, zum Beispiel hier in Deutschland, was dann weiter an Huawei liefert, das darf dann in Amerika seine Produkte nicht mehr absetzen. Und welches Unternehmen ja will schon verzichten auf seine Geschäfte mit der größten Volkswirtschaft der Welt, mit den USA? Das ist das eine. Das andere, die Amerikaner verfügen natürlich auch ja mit dem Dollar über die immer noch wichtigste Währung der Welt. Und jede Bank ist darauf angewiesen, in Deutschland, in Frankreich, dass sie Zugang haben zum amerikanischen Dollar. Aber wenn eine Bank hier in Westeuropa die Sanktionen der Amerikaner hintertreibt, zum Beispiel Huawei finanziert etc., dann riskiert diese westeuropäische Bank, abgeschnitten zu werden von der Versorgung mit dem Dollar. Also die Macht Amerikas, seine Sanktionspolitik anderen Ländern aufzuzwingen, basiert daher, dass sie die große Volkswirtschaft haben und den Dollar und andere davon aussperren können.
Mit welchen Strategien kämpfen die Chinesen?
Ja, die Chinesen sind ja 2001 in die Welthandelsorganisation reingelassen worden und sie spielen nicht nach den Regeln. Das heißt, ausländische Unternehmen in China werden benachteiligt. Sie haben zum Beispiel keinen Zugang zu Regierungsaufträgen, keinen ausreichenden. Oder aber ausländische Unternehmen bekommen eben den notwendigen Zugang zu den Märkten in China nicht. Oder aber sie sind der Spionage, Wirtschaftsspionage ausgesetzt und chinesische Unternehmen pressen ihnen Technologien ab. Das ist auch das zweite große Problem.
Trump agiert so, als ob er bzw. als ob Amerika allein gegen den Rest der Welt bestehen könnte? Eine Strategie, die langfristig aufgeht?
Also das kann mehrere Jahre gehen, aber die Amerikaner schaufeln natürlich oder schaffen dadurch die Voraussetzung, dass die eigene Macht zurückgeht, denn die anderen Länder, die werden sich das nicht gefallen lassen, werden sich umschauen nach Alternativen zum Dollar. Und auf Dauer geht das nicht, was die Amerikaner machen.
Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Soweit eine Einschätzung zum Handelsstreit zwischen den USA und China und dem Sündenbock Huawei. Die also nach wie vor unsichere Lage, Frau Werle. Welche Spuren hinterlässt sie denn beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Beides gilt ja in unsicheren Zeiten als vermeintlich sicherer Hafen.
Ja, das ist richtig. Die Umlaufrendite heute aber unverändert bei minus 0,15%. Der Goldpreis, die fallen unser aktuell $1.275,41.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Euro hat im Laufe des Vormittags nachgegeben. Ich denke mal, das muss man in Zusammenhang mit den politischen Themen, mit den Konflikten sehen. Der Euro aktuell bei $1.1146.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen. Wir werden ja gleich noch über die Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp berichten. Reagieren die Anleger auf diese Sitzung und die Umbaupläne beim Industriekonzern?
Bei den Papieren von ThyssenKrupp sehen wir heute keinen klaren Trend. Ich denke mal, das ist ein Spiegelbild dessen, was derzeit wirklich bei ThyssenKrupp passiert. Die Stahlbranche unter Druck, Überkapazitäten, das ursprüngliche Konzept für den Konzernumbau geplatzt. Die Probleme sind damit ja nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil, jetzt müssen auf die schnelle neue Konzepte her. Aber an einem Tag wie heute Aktien von ThyssenKrupp 0,7% im Plus.
Und das Handelsblatt meldet, wenn auch ohne jede Bestätigung, dass der Autobauer Daimler massiv sparen will, vor allem in der Verwaltung. Solche Meldungen über Sparen finden Anleger ja meist gut, heute auch.
Wenn man auf die Kurstafel schaut, kann man zu dem Schluss kommen, ja. Wobei Sparen effizienter werden ist das eine. Welchen Kurs der Konzern nach dem Weggang von Dieter Zetsche fahren wird, das ist das andere. Der Konzern steht nun mal vor neuen Herausforderungen. Morgen ist Hauptversammlung bei Daimler und dort werden dann die Aktionäre unter anderem über eine neue Konzernstruktur entscheiden.
Und die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, dass das US-Justizministerium nicht begeistert ist von den Fusionsplänen von T-Mobile, US und Sprint. Gibt es auf diese Spekulation ein Echo?
Das ist eine ganz lange Geschichte. T-Aktien immerhin 0,5% im Plus. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass diese Fusion, dass dieses Zusammengehen doch noch funktioniert, sagen einige hier auf dem Parkett.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade schon angesprochen, es tagt der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp, um sich mit dem Zukunftskonzept des Vorstandes zu beschäftigen. Was geplant ist, was diskutiert wird, das fasst jetzt Jörg Marksteiner zusammen.
Die extra angeschaffte Kneipe steht noch immer mitten auf dem Firmengelände, untergebracht in zwei Containern, direkt vor dem Gebäude, in dem sich der Aufsichtsrat trifft. Holzvertäfelte Wände, Tische und 27 Holzstühle in der Stilrichtung Gelsenkirchener Barock. Gebraucht gekauft über eine Kleinanzeige. Dazu Tresen, Zapfhahn, Dartscheibe und Musikbox. Den Mitarbeitern sollte von hier per Video die bevorstehende Firmenteilung erklärt werden.
Wir können da Meetings, Team-Events drin abhalten.
Das ist kein Blödsinn, sondern die Kneipe erfüllt einen Zweck. Wir laden da Leute ein, wir diskutieren da, wir thematisieren die Teilung.
Die Teilung ist jetzt schon wieder Geschichte. Die Zukunft der ungewöhnlichen Firmenkneipe unklar, wie so vieles im Moment bei ThyssenKrupp. Nicht nur die 4.700 Verwaltungsmitarbeiter am Konzernstandort in Essen fragen sich, was aus ihnen wird. Zumal ThyssenKrupp jetzt mehr oder weniger den Forderungen von Finanzinvestoren nachgibt, die bislang immer abgelehnt wurden. Das komplette Firmengeflecht aus Stahl, Autoteilen, Fabrikbau, Werften und Aufzügen soll deutlich verschlankt werden. Die Kosten in der Verwaltung will der Konzern fast halbieren. Gleichzeitig bekommen die Bereiche mehr Freiheiten.
Wichtig ist für uns, dass wir die Leistungsfähigkeit des Konzerns steigern. Das ist unsere neue Orientierung Nummer eins.
Sagt ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff, Partnerschaften und Teilverkäufe sind nicht mehr ausgeschlossen. Kritiker fürchten jetzt den Beginn eines Ausverkaufs bei ThyssenKrupp. Zumal auch die bisher als unantastbar geltende, weil hochprofitable Aufzugssparte jetzt teilweise an die Börse gebracht werden soll, damit endlich Geld reinkommt in die chronisch klammen Kassen des Ruhrkonzerns.
Ich glaube, man muss auch nach vorne gucken. Wir haben 160.000 Mitarbeiter und wir wollen die Zukunftsfähigkeit dieses Konzerns sicherstellen. Und wir werden damit mit diesen Maßnahmen hier deutlich mehr erreichen können und uns besser aufstellen können, im Sinne aller, auch der Mitarbeiter.
Tatsächlich dürfte Firmenchef Kerkhoff im Aufsichtsrat wenig Widerstand bekommen. Der wichtige Strategieausschuss hat schon getagt. Und dort hatten die Großaktionäre wie die Krupp-Stiftung und der Finanzinvestor Cevian schon zugestimmt, genauso wie die IG Metall. Deren Bezirksleiter für NRW, Knut Giesler, hat aber auch schon klargemacht, wo für ihn die Grenzen sind.
Die Erlöse des Teilbörsengangs müssen dafür genutzt werden, um ThyssenKrupp zu stabilisieren. Wenn das Geld genutzt werden sollte, weil einige aktivistischen Investoren meinen, sie brauchen Geld, um die zu befriedigen, dann ist das die dunkelroteste Linie, die es gibt.
Die andere rote Linie, das sind betriebsbedingte Kündigungen. Die Gewerkschaft trägt den geplanten Stellenabbau zwar zähneknirschend mit, angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage des Konzerns, macht aber ein Fragezeichen an der Zahl von 6.000 Stellen und kündigt auch Widerstand an, sollte der Konzern seine Ankündigung umsetzen, notfalls auch Kündigungen auszusprechen. Das sei vor allem den 27.000 Stahlarbeitern nach dem jahrelangen Hin und Her um die Fusion einfach nicht zuzumuten.
Deshalb gilt, galt und wird gelten keine betriebsbedingten Kündigungen im Stahl. Es wird keine Vereinbarung mit uns geben, wo das nicht drinsteht.
Alle wissen aber auch, der Strategieschwenk und die ständige Betonung von mehr Performance, das bedeutet wohl, ThyssenKrupp steht vor einer harten Sanierung.
Jörg Marksteiner zur Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp. Über die Qualität sagt es natürlich nichts aus, aber bemerkenswert ist es allemal, wenn der Chef eines Markenherstellers selbst ein Markenzeichen ist, so wie es bei Daimler und Dieter Zetsche der Fall ist. Dieter Zetsche hat heute seinen letzten Arbeitstag als Chef bei Daimler. Morgen auf der Hauptversammlung wird der Stab an seinen Nachfolger weitergereicht. Grund für unsere Korrespondentin für das Bundesland Baden-Württemberg, Uschi Götz, mal auf den Daimler-Chef und seine Arbeit zurückzublicken, wobei der sich ja noch längst nicht auf sein Altenteil zurückzieht.
Irgendwann hat er die Krawatte abgelegt, Lederschuhe gegen Turnschuhe getauscht und zeigte so auch nach außen den Kulturwandel, für den er längst im Unternehmen stand. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, lautete die Maxime von Dieter Zetsche und lautete sie schon 2006, als er Vorstandsvorsitzender beim schwäbischen Autobauer wurde. Statt in der protzigen Konzernzentrale in Stuttgart-Möhringen zu residieren, zog es ihn an die Basis nach Untertürkheim, neben die Motorenwerke zurück. Die Fahrzeugmodelle wurden in seiner Ära moderner, ihre Käufer wesentlich jünger. Nach 13 Jahren an der Spitze hört er jetzt auf. Wenige Worte braucht er für seine persönliche Bilanz.
Ich weiß nicht, wie groß das Interesse an meinem Seelenleben ist, aber ich kann ja trotzdem ganz offen und klar sagen, dass ich mit mir total im Frieden bin.
Über 40 Jahre lang war der promovierte Ingenieur für den schwäbischen Autobauer in verschiedenen Bereichen unterwegs. Als neuer Chef der Marke mit dem Stern beendete er zunächst die glücklose Fusion mit dem US-Autobauer Chrysler. All das könnte er heute stolz erzählen, doch der Geige spielende, humorvolle Manager überlässt anderen die Bewertung seiner Arbeit. So sagen nicht wenige, Zetsche habe Daimler nach der Jahrtausendwende vor dem Untergang bewahrt. Auch während der Finanzkrise zeigte er bei dramatischen Zahlen Führungsqualität.
Der Absatz wird weiter zurückgehen. Für das Ergebnis des Konzerns und seiner Geschäftsfelder erwarten wir weitere erhebliche Belastungen.
Schneller als geplant erreichte der Autobauer jedoch in der Folge das selbstgesteckte Ziel. 2016 verkaufte Daimler über 2 Millionen Fahrzeuge von der Marke Mercedes-Benz. Damit war man wieder die Nummer 1 unter den sogenannten Premium-Marken. 2017 verbuchte der Daimler-Konzern sein 7. Rekordjahr in Folge. Neben der wirtschaftlichen Erneuerung bemühte Dieter Zetsche sich auch um ein neues Image für Daimler, was nicht immer gut ankam. Mit aufgeklebten Zetsche-Bärten pfiffen Demonstranten beim Bundesparteitag der Grünen in Münster 2016 den Gastredner zunächst aus. Ein Vorwurf, auch Daimler habe die Entwicklung in Richtung Elektromobilität verschlafen. Zetsche setzte zunächst auf Humor.
Ich lese zwar nur unregelmäßig Taz, aber dafür öfter Twitter. Ein Tweet lautete, ich zitiere, Zwetschge zu Verkehrspolitik einladen, da könnte man ja auch Trump zum Thema Frauenpolitik reden lassen.
Die Skeptiker müssten damit leben, dass die Automobilindustrie der mit Abstand bedeutendste Industriezweig Deutschlands ist, sagte Zetsche vor den grünen Delegierten. Noch war der Stuttgarter Autobauer zu dieser Zeit offiziell nicht vom Dieselskandal betroffen. Daimler halte sich grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben und habe keinerlei Manipulationen an den Fahrzeugen vorgenommen, hatte Zetsche noch zu Beginn des Skandals erklärt. Doch seit Anfang 2017 ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen den Stuttgarter Autobauer. Zweimal musste der Daimler-Chef zudem bei Bundesverkehrsminister Scheuer vorsprechen. Es folgten ein amtlich angeordneter Rückruf hunderttausender Mercedes-Fahrzeuge. Und es wird nicht ruhiger. In einigen Motoren sollen jüngst bisher unbekannte Abschalteinrichtungen gefunden worden sein. Fast 300.000 Mitarbeiter sind beunruhigt, auch weil Zetsche ausgerechnet bei seiner letzten Jahrespressekonferenz noch einen Gewinneinbruch erklären musste.
Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind. Von der anhaltenden Dieseldiskussion über die Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP bis hin zum globalen Handelsstreit. All das hat sich auch in unseren Ergebnissen und in unserem Aktienkurs niedergeschlagen.
Mit Wind im Gesicht, aber im Frieden mit sich, tritt der 66 Jahre alte Topmanager bei Daimler ab. Entwicklungschef Ola Källenius übernimmt den Vorstandsvorsitz und wird die vorbereitete Holdingstruktur umsetzen. In 2 Jahren könnte Zetsche als Aufsichtsratsvorsitzender zurückkehren. Doch erst einmal wartet ein neues Amt auf ihn. Der scheidende Autoboss wird wohl noch in dieser Woche zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der TUI AG gewählt werden.
Uschi Götz über den Daimler-Chef Dieter Zetsche, der heute seinen letzten Arbeitstag als Daimler-Chef hat. Sie sind praktisch, aber problematisch für die Umwelt. Pappbecher für Kaffee zum Mitnehmen. Diese Einwegbecher sollen nach dem Willen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze teurer werden als bisher für die Hersteller. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Silke Hane.
Schulze kündigte heute an, die Produzenten von Einwegbechern künftig stärker zur Kasse zu bitten. Es gehe darum, Einwegverpackungen so weit wie möglich zurückzudrängen. Laut einer heute vorgestellten Studie des Umweltbundesamtes werden in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht. Das Problem, sie werden häufig nicht richtig entsorgt, so Gerhard Kotschig vom UBA im Deutschlandfunk.
Und zwar, dass die Abfälle unterwegs anfallen und dadurch häufig gelittert werden. Das heißt, die Abfälle sind häufig in der Umwelt und wir bekommen dadurch auch einen Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt. Und das ist hier das Hauptproblem.
Das Umweltbundesamt schlägt vor, eine Abgabe auf die Einwegbecher zu erheben, beispielsweise 20 Cent. Davon könne die Reinigung von Straßen und Parks oder das Recycling bezahlt werden. Zusätzlich solle ein Mehrwegsystem für Becher aufgebaut werden. In dieser Woche halten Commerzbank und Deutsche Bank ihre Hauptversammlungen ab. Heute tagt zuvor auch der Commerzbank-Aufsichtsrat. Nachdem die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank gescheitert sind, dringen etwa Arbeitnehmervertreter in dem Gremium jetzt auf Klarheit über die künftige Strategie. Fusion mit einer anderen europäischen Bank. Dazu riet heute Thomas Mayer, ehemals Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der Commerzbank im Deutschlandfunk-Interview.
Also ich denke, dass wir überhaupt in Deutschland, aber auch im Euroraum dringend eine Restrukturierung des Bankensektors brauchen. Wir brauchen auch mehr im Euroraum grenzübergreifend tätige Banken. Insofern sind diese Überlegungen, die jetzt angestellt werden, Commerzbank und ING oder Commerzbank und UniCredit, die haben durchaus eine Berechtigung.
Mit der Deutschen Bank hingegen habe es zu viele Überlappungen gegeben, so Mayer. Der US-Saatgutkonzern Monsanto hat in mindestens 7 Ländern Listen mit Kritikern erstellen lassen. Davon geht der Eigentümer die Bayer AG aus und listet Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Spanien und Großbritannien auf. Dort also soll die PR-Agentur Fleischmann-Hillert Politiker, Wissenschaftler und Journalisten vermerkt haben, die Monsanto kritisch gegenüberstanden. Auch eine Liste mit Kritikern im Umfeld der EU-Institutionen soll es gegeben haben. Bayer beauftragte jetzt eine Anwaltskanzlei damit, die Betroffenen spätestens Ende der kommenden Woche zu kontaktieren.
Silke Hane mit den Wirtschaftsnachrichten. Und nun wollen wir noch Niki Lauda würdigen, der eben nicht nur Rennfahrer, sondern auch Geschäftsmann war. Insbesondere ein flugbegeisterter Unternehmer und der nun im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Ein Nachruf von Clemens Fehrenkotte.
Im Kreise seiner Familie sei er am Montag friedlich entschlafen. Dies gaben seine engsten Angehörigen per E-Mail bekannt. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer seien und blieben unvergesslich. Und wörtlich fügt seine Familie hinzu, sein unermüdlicher Tatendrang, seine Gradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Niki Lauda am 22. Februar 1949 als Sohn einer wohlhabenden industriellen Familie in Wien geboren, verfolgte sehr zielstrebig und konsequent seine Ambitionen, zunächst im Rennsport, später in der Geschäftswelt als Unternehmer. Mit 25 Jahren gewann er seinen ersten Grand Prix, dominierte die anschließende Saison, bis es im August 1976 zum folgenschweren Unfall auf dem Nürburgring kam, bei dem er sich schwerste Verbrennungen zuzog. Vor allem die Lunge wurde in große Mitleidenschaft gezogen. Zunächst nur als notwendiger Schutz gedacht, wurde seine Kopfbedeckung zu einem Markenzeichen.
Ich habe immer eine Kappe auf, um mich zu schützen vor meinen sogenannten Brandverletzungen, und dass gleichzeitig damals eben ein Schriftzug drauf war, das war die logische Konsequenz daraus. Das habe ich halt dann konsequent weitergeführt.
Niemals halbe Sachen machen. Mit dieser Konsequenz konnte Lauda 1977 und nochmals 1984 die Weltmeisterschaft gewinnen. Die gleichen Eigenschaften sorgten auch dafür, dass er als Unternehmer erfolgreich wurde.
Meine Stärke, glaube ich, kommt durch Training des Sports, mit Niederlagen zum Beispiel oder anderen Rückschlägen zu versuchen, wenn es eng wird oder schwierig wird, dann eben besondere Leistungen zu bringen, um da so schnell wie möglich wieder herauszukommen.
Bereits Ende der 70er Jahre gründete Lauda seine eigene Airline, die er zwei Jahrzehnte später an die Austrian Airlines verkaufte. Der Luftfahrtindustrie blieb der leidenschaftliche Pilot weiterhin verbunden. Seine neue Fluglinie Niki ging später in die Air Berlin auf. Zeit seines Lebens litt er immer wieder an den Folgen dieses schweren Unfalls vom August 1976. Im Sommer 2018 musste er sich in Wien einer Lungentransplantation unterziehen. Angst vor dem Tod habe er nicht, bekannte er gegenüber dem ORF.
Nein, an und für sich nicht. Ich weiß, dass mein Leben irgendwann einmal zu Ende sein wird. Wie das zu Ende sein wird, kann ich ja nicht mitbestimmen. Das wird irgendwie einmal von oben entschieden werden. Und auch damit kann ich leben.
Bei seinem 70. Geburtstag im Februar dieses Jahres bedankte er sich für die zahlreichen Glückwünsche mit den Worten: Ich komme wieder zurück und es geht volle Pulle bergauf.
Clemens Fehrenkotte zum Tod von Niki Lauda. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es heute fast durchgängig um den von Google angekündigten Abbruch der Geschäftsbeziehungen zum chinesischen Konzern Huawei.
Der Kölner Stadtanzeiger schreibt: Am härtesten trifft die Chinesen, dass sie nun auf einen Großteil der Programme für das Smartphone-Betriebssystem Android verzichten müssen. Dennoch ist es äußerst fraglich, ob die kommunistische Führung sich in die Knie zwingen lässt. Notfalls wird sie Huawei mit staatlichen Finanzhilfen durchfüttern, um von US-Zulieferern unabhängig zu werden und eigene Soft- und Hardware serienreif zu machen. Es droht eine Eskalation des Konflikts, die nur Verlierer kennen wird. Auch die Börsenzeitung geht davon aus, dass die US-Sanktionen gegen den Netzwerkausrüster erst das Ende des Anfangs eines Konflikts markieren, der wenig mit Handelsbilanzen und vielmehr mit der technologischen Vorherrschaft unter den Supermächten zu tun hat. Es sieht nicht danach aus, dass sich die USA und China in diesem Wettbewerb auf gemeinsame Regeln verständigen werden. Stattdessen deutet vieles auf eine Teilung der Einflusssphären nach dem Vorbild des Kalten Krieges hin. Europa wird nicht umhin kommen, hier Position zu beziehen. Bei den US-Sanktionen gegen den Iran sei den europäischen Unternehmen die Entscheidung ja noch leicht gefallen, hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest. Ungleich schwerer würden sie sich tun, müssten sie sich zwischen den beiden größten Volkswirtschaften entscheiden. Beide sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar. Würde einer der Märkte wegfallen oder in Teilen abgeschnitten, würden die Unternehmen nicht nur auf ihren Waren sitzen bleiben. Unzählige Produktionsketten wären unterbrochen, eine unkalkulierbare Kettenreaktion die Folge. Die Badische Zeitung aus Freiburg betont: Trotz aller Unterschiede in Werten und Wirtschaftssystemen, China steht uns im Handelskonflikt näher als die USA. Es wäre falsch, bei Trumps Frontalangriff gegen chinesische Technikfirmen mitzumachen. Gerade im Bereich der Software bietet sich zudem eine einfache Lösung an. Europa könnte sich mit China zusammentun, um ein alternatives, offenes Betriebssystem für Handys und andere Computer zu entwickeln. Wenn der Quellcode offen bleibt, sind keine Sicherheitsprobleme zu befürchten. Eine Kooperation würde die Dominanz der US-Softwareanbieter mindern, ohne die Abhängigkeit von China zu vertiefen.
Und mit dieser Idee, diesem Vorschlag, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den vom Gericht gestoppten Wahl-O-Mat. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.